Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Und das sind unsere Themen. Freiheit, endlich. In Burma wird die Regimekritikerin Aung San Suu Kyi begeistert gefeiert. Fragt sich nur, ob sich die Generäle davon beeindrucken lassen. Unser Schwerpunkt. Gipfel der Entspannung. Die Regierungschefs von China und Japan reden wieder miteinander am Rande des APEC-Treffens. Und schließlich das hässliche Gesicht des Reichtums, wie ein Genfer Fotograf Nigerias Ölelite erlebte. Echo der Zeit. Am Mikrofon Ursula Hürzeler. Zuerst jetzt Christian Lüscher mit den Nachrichten.
Der Entscheid der burmesischen Militärführung, Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi aus dem Hausarrest zu entlassen, ist weltweit begrüßt worden. Sie war zuletzt während 7,5 Jahren von der Militärführung festgehalten worden. Der amerikanische Präsident Obama bezeichnete Suu Kyi als eine Heldin. Sie sei für alle, die sich für die Menschenrechte einsetzten, ein Vorbild. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon verlangte die Freilassung aller politischer Gefangener in Burma. Die UNO werde die Einhaltung der Menschenrechte immer wieder verlangen. Auch die Schweiz hat die Freilassung begrüßt. In einer Stellungnahme des Departements für Auswärtige Angelegenheiten heißt es, Suu Kyi müssten alle Menschen- und Bürgerrechte gewährt werden. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA zieht ihre Initiative gegen Kampfflugzeuge zurück. Der Beschluss der XOA wurde an einer Versammlung in Bern einstimmig gefasst. Grund für den Entscheid sei der Beschluss des Bundesrats, den Entscheid über den Kauf neuer Kampfflugzeuge bis mindestens 2015 hinauszuschieben. Somit sei die Beschaffung neuer Kampfjets bis 2020 verhindert, sagt die Gruppe. Sollte der Kauf neuer Kampfflugzeuge trotzdem beschlossen werden, werde die XOA das Referendum ergreifen. In Pakistan sind bei einem Angriff mit einem unbemannten Flugzeug im Grenzgebiet zu Afghanistan mindestens 4 Personen getötet worden. Ein Vertreter des pakistanischen Geheimdienstes erklärte, die USA hätten in Nordwaziristan eine Drohne gegen Angehörige der Taliban eingesetzt. Die USA geben zu solchen Angriffen jeweils keine Stellungnahme ab. Aus Geheimdienstkreisen verlautet jedoch, dass dabei mehrere Anführer der extremistischen Taliban getötet worden seien. Bei einem Angriff der Taliban auf einen Flughafen sind im Osten Afghanistans 8 Angreifer getötet worden. Wie die NATO-Truppe ISAF mitteilte, hatten die Taliban den massiv gesicherten Flughafen von Jalalabad und den in der Nähe gelegenen Militärstützpunkt angegriffen. Einer der Angreifer habe einen Sprengstoffgürtel getragen, den er offenbar in der Nähe von NATO-Soldaten habe zünden wollen. Im Norden Afghanistans sind bei einem weiteren Anschlag mindestens 10 Menschen getötet worden. 18 weitere wurden verletzt. Der Sprengsatz sei in einem Motorrad versteckt gewesen und auf einem Markt gezündet worden, teilten die Behörden mit. Ziel des Anschlags sei ein lokaler Milizenführer gewesen, der bei dem Anschlag ums Leben gekommen sei. Deutschland lässt Flugzeuge aus Jemen wieder landen, doch gelten weiter gewichtige Einschränkungen. Laut dem Verkehrsministerium in Berlin dürfen die Flugzeuge nur Passagiere transportieren. Die Maschinen dürften jedoch keine Fracht oder Post befördern. Das Ministerium habe Fachleute nach Jemen entsandt, die dort auf den Flughäfen eine Gefahrenanalyse vorgenommen hätten. Diese habe ergeben, dass gegen Passagierflüge keine Einwände mehr bestehen würde. Deutschland hatte das Flugverbot für Maschinen aus Jemen verfügt, nachdem in Luftfracht aus Jemen 2 Paketbomben entdeckt worden waren. Ein Paket war in Köln umgeladen worden. Nach wie vor bleibt unklar, wann die australische Fluggesellschaft Qantas ihre A380-Maschinen wieder in Betrieb nimmt. Zunächst müssen die Änderungen vorgenommen werden, welche der Triebwerkhersteller vorgeschlagen habe, wie Qantas mitteilt. Die Airbusse sollten so schnell wie möglich wieder fliegen, doch eine Frist könne noch nicht gesetzt werden. Die Bahnlinie Bern-Olten war heute während gut 1,5 Stunden unterbrochen, weil ein Güterzug mehrere Kühe erfasst hatte. Laut einem Sprecher der Kantonspolizei Aargau hat der Zug 2 Kühe auf dem Streckenabschnitt erfasst. Die Tiere seien vom Zug weggeschleudert und getötet worden. Sie waren zuvor aus einer Weide ausgebrochen. Die Neubaustrecke zwischen Mattstetten und Rotrist war von dem Zwischenfall nicht betroffen. Beim Tennisturnier von Paris steht der erste Finalist fest. Die Sportaktualitäten mit Uli Reist.
Es ist der Schwede Robin Söderling. Er bezwang in einem fast dreistündigen dramatischen Spiel den Franzosen Michael Jodra 6-7, 7-5 und 7-6. Jodra hat den dritten Satz 3 Matchbälle vergeben. Federer spielt seinen Halbfinal im Moment. Gegner ist der Franzose Gael Monfils. Nach rund 30 Minuten im ersten Satz steht es 4-4. Seit rund 20 Minuten laufen zwei Partien der Schweizer Fußballmeisterschaft. Basel ist im Rückstand gegen Außenseiter Thun 0-1. Scarione verwandelte in der 6. Minute einen Penalty. Bellinzona gegen Xamax, da steht es nach wie vor 0-0. Morgen wird die Formel-1-Weltmeisterschaft entschieden und es wird spannend. Jene vier Fahrer, die den Titel noch holen können, starten von den ersten 5 Plätzen aus. Sebastian Vettel von der Pole Position, neben ihm geht Lewis Hamilton ins Rennen, als dritter Fernando Alonso und als fünfter Mark Webber. Die Sauberpiloten Kobayashi und Heidfeld starten vom 12. respektive dem 14. Platz aus und der Schweizer Sebastian Buemi geht als 18. ins Rennen. Der Sieg im ersten Weltcup-Slalom der Frauen geht an die Österreicherin Marlies Schild. Nur eine Schweizerin schaffte es unter die ersten 30. Dönis Feierabend wurde 18.
Das Wetter. Morgen Sonntag bleibt es im Norden weiterhin sonnig und warm. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad. Mit kräftigem Föhn steigen die Temperaturen sogar auf 20 bis 23 Grad. Im Tessin und im Misox ist es meist bewölkt bei rund 11 Grad. Am Nachmittag fällt stellenweise etwas Regen. Am Montag lässt der Föhn nach und auch im Norden setzt gegen Abend Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt von 1800 Metern auf 800 Meter ab. Die Temperaturen liegen bei 9 Grad, in den Föhntälern bleibt es mit 16 Grad noch länger warm.
Burmas Opposition hat ihre Ikone zurück. Die Regimekritikerin Aung San Suu Kyi ist frei. Tauwetter zwischen Japan und China. Beim asiatisch-pazifischen Gipfel reichen sich die zerstrittenen Regierungschefs die Hände. Überflüssiger Widerstand. Die XOA zieht ihre Kampfjet-Initiative zurück. Und schließlich der Fluch des Reichtums.
Que ce soit du pétrole, de l'or ou des diamants, à partir du moment où il y a beaucoup de richesses dans le sous-sol africain, ça crée des dégâts désastreux.
Der Genfer Fotograf Christian Lutz über Afrika, seine Bodenschätze und die desaströsen Schäden in Nigeria. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Es war kurz vor 18 Uhr Ortszeit, als Aung San Suu Kyi heute endlich wieder frei war. Fast 8 Jahre lang hatte die burmesische Friedensnobelpreisträgerin auf diesen Moment warten müssen. Es war der Preis für ihren kompromisslosen Einsatz gegen die Diktatur der Militärs. Doch heute zeigte die zierliche 65-Jährige, dass ihr Widerstand auch jetzt ungebrochen ist. Aus Rangoon der Bericht von ARD-Korrespondent Bernd Musch-Borowska.
Die Anhänger von Aung San Suu Kyi brachen in einen riesigen Jubel aus, als die Friedensnobelpreisträgerin zum Tor ihres Hauses kam und ihnen zuwinkte. Schätzungsweise 2000 Menschen hatten sich dort versammelt, um das Ende des langjährigen Hausarrests der 65 Jahre alten Oppositionspolitikerin zu feiern. Aung San Suu Kyi rief die Menschen in Birma zur Geschlossenheit auf. Nur gemeinsam könne das Ziel der Demokratie erreicht werden, sagte sie. Ob mit der Freilassung Auflagen verbunden waren, ist nicht bekannt. Aung San Suu Kyi hat jedoch schon in der Vergangenheit kein Verbot der politischen Betätigung akzeptiert oder befolgt. Noch am Abend, so hieß es, habe sich Aung San Suu Kyi mit den Führern ihrer Partei, der Nationalen Liga für Demokratie, NLD, getroffen. Und auch die Führer der anderen Oppositionsparteien, unter anderem der Parteien der ethnischen Minderheiten, würden sich schon bald mit ihr treffen, hieß es. Mehr als 15 der vergangenen 21 Jahre hat sie in Unfreiheit verbracht. Zuletzt war sie verurteilt worden, nachdem ein US-Staatsbürger unerlaubt durch einen See zu ihrem Haus in Rangoon geschwommen war, in dem sie die vergangenen Jahre abgeschottet von der Außenwelt lebte. Aung San Suu Kyi hat angekündigt, die Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen am vergangenen Sonntag zu untersuchen, vor allem bei den sogenannten Vorausstimmen, die schon vor dem Wahlsonntag abgegeben wurden, soll es massive Manipulationen gegeben haben. Zwar gibt es noch kein offizielles Endergebnis der Stimmenauszählung, doch haben die Militärs bereits bekannt gegeben, dass ihre Partei, die USDP, 80% der Sitze erreicht habe. Die NLD hatte an den Wahlen nicht teilgenommen, unter anderem, weil sie dann Aung San Suu Kyi aus der Partei hätte ausschließen müssen. Nach dem Wahlgesetz durfte keine Partei Mitglieder in ihren Reihen haben, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Die Oppositionsparteien, die sich für die Wahlen am vergangenen Sonntag registrieren ließen, werden voraussichtlich zusammen weniger als 20% der Sitze im Parlament erhalten. Unter ihnen die Nationale Demokratische Kraft NDF, eine Splittergruppe der NLD.
Aung San Suu Kyi ist also frei und wenig deutet darauf hin, wie wir gehört haben, dass sie sich künftig politisch zurückzieht. Frage an den Ostasien-Experten Peter Achten, wie stark verankert ist Aung San Suu Kyi nach ihrer jahrelangen Haft- oder Hausarrestzeit dennoch in der burmesischen Bevölkerung?
Aung San Suu Kyi ist im ganzen Lande hoch beliebt. Ich habe das heute beispielsweise in Mittelburma erlebt. Ganz einfache Leute waren bei der Nachricht, dass Aung San Suu Kyi frei wird, begeistert. Sie lachten, sie hatten Freude. Also mit anderen Worten, Aung San Suu Kyi ist im ganzen Lande eine moralische Leitfigur.
Sie ist eigentlich das Gesicht des demokratischen Widerstands, hat 1990 die Wahlen gewonnen. Jetzt aber ist ihre Nationale Liga für Demokratie, ihre Partei, verboten. Die gibt's nicht mehr. Weiß man denn, wie sie politisch weitermachen will?
Das weiß man noch nicht genau. Aung San Suu Kyi wird morgen eine Pressekonferenz halten. Aber man kann davon ausgehen, dass Aung San Suu Kyi und die alte Garde der demokratischen Opposition, die eben diese Wahlen vor einer Woche boykottiert haben, dass diese ältere Generation mit der jüngeren demokratischen Oppositionsgeneration versuchen wird, irgendwie ins Einvernehmen zu gelangen. Das ist ganz wichtig, weil der extreme Konfrontationskurs der letzten 20 Jahre nichts gebracht hat. Und man denkt eben, dass in Zukunft ein Kompromiss unbedingt nötig ist, damit eben das Land und die Demokraten weiterkommen.
Stichwort kompromisslose Opposition. Trauen Sie Suu Kyi zu, dass sie flexibler wird, also zum Beispiel auch offen auf die Militärs zugeht?
Die extreme Oppositionspolitik bestand eben darin, dass sich Aung San Suu Kyi immer wieder auf das Wahlresultat von 1990 berufen hat. Ich glaube, von dem muss sie wegkommen und muss einen neuen Standpunkt finden, zusammen eben mit den jüngeren demokratischen Oppositionellen, die eben letzten Sonntag bei den Wahlen in das neue Parlament gewählt worden sind. Es sind sehr wenige, es sind knapp 10%, aber immerhin. Und mit diesen Leuten muss sie zu einem Einvernehmen kommen, die ältere Generation quasi mit der jüngeren Generation.
Hat sich denn auch das Militär gewandelt in den vielen Jahren, in denen sie inhaftiert war? Also ich denke nur zum Beispiel an diese Wahlen, die zwar offenbar getürkt waren, aber immerhin stattgefunden haben.
Nun, der große Gegenspieler von Aung San Suu Kyi ist der General Nummer 1, Than Shwe, und er ist mittlerweile 77 Jahre alt und auch im Militär zeichnet sich jetzt eine neue Generation ab, die langsam in die Führung kommen wird. Was das Schicksal von Than Shwe ist, weiß man noch nicht, ob er Präsident wird oder ob er sich ganz zurückziehen wird. Also mit anderen Worten, auch bei den Militärs wird ein Generationenwechsel vorbereitet und die Hoffnung bleibt eben, dass dann die jüngere Generalität, die jüngeren Offiziere etwas offener sind und die Möglichkeit besteht, dass man zu mehr Transparenz kommt, zu einer besseren Wirtschaftspolitik, weil das ist ganz wichtig. Burma ist ein mausarmes Land, das also eine neue, bessere Wirtschaftspolitik und eben auch vielleicht mehr Demokratie in einigen Jahren oder vielleicht auch einigen Monaten möglich sein wird.
Im Westen haben die Regierungschefs sehr erfreut auf die Freilassung von Suu Kyi reagiert. Wie ist denn die Reaktion des mächtigen Freundes der burmesischen Militärs von China? Wird es da Druck geben, damit die Opposition mehr Spielraum bekommt?
Ich glaube, von China wird kein Druck kommen, denn für China, übrigens genauso gut wie Indien oder der Nachbar Thailand, ist nur eines wichtig, nämlich Stabilität, Ruhe und Ordnung. Für China eben deshalb, weil eben Erdgas und Erdöl, also wichtige Energiezufuhr aus diesem Land, aus Burma, kommen. Also deshalb Ruhe und Ordnung. Selbstverständlich wäre für China eine Situation, wo Burma eben auch international nicht mehr der Paria ist, sehr viel besser. Aber China wird mit Bestimmtheit keinen Druck ausüben, dass hier mehr Demokratie stattfinden wird.
Einschätzungen von Peter Achten. In Teilen von China schneit es. Von Sibirien bis Japan ist über Ostasien der Winter hereingebrochen. So viel zur realen Wetterlage. Doch politisch herrscht dafür gleich an zwei Fronten Tauwetter. Beim chinesisch-japanischen Konflikt um eine Inselgruppe im Ostchinesischen Meer und bei einem weiteren Inselkonflikt zwischen Japan und Russland. Das ist die bisherige Erfolgsbilanz des diesjährigen Gipfels des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsverbundes, kurz APEC genannt, in Japan. DRS-Korrespondent Urs Morf berichtet.
Laut japanischen Regierungsbeamten, die es mit solchen Angaben sehr genau nehmen, hat das Treffen zwischen Chinas Staats- und Parteichef Hu Jintao mit Naoto Kan in Japans größter Hafenstadt Yokohama nur gerade 22 Minuten gedauert. Und die Öffentlichkeit hat davon nur zu sehen bekommen, wie Präsident Hu zu Beginn mit noch sehr frostigem Gesichtsausdruck die Hand des japanischen Premiers schüttelte. Aber dass Hu und Kan überhaupt offiziell zusammentrafen, ist schon als Fortschritt zu werten. Und als noch größerer, dass sie dabei beschlossen, die Regierungskontakte zwischen Peking und Tokio wieder aufzunehmen. Denn diese hatte China Anfang September von der Ministerebene bis hinunter zur Provinz- und Stadtebene einfrieren lassen, nachdem Japans Küstenwache einen chinesischen Fischkutter aufgebracht und dessen Kapitän verhaftet hatte. Der Grund für Pekings Zorn war, dass der Zwischenfall in der Nähe der Inselgruppe im Ostchinesischen Meer stattfand, die die Chinesen Diaoyu, die Japaner aber Senkaku nennen und die Japan aus chinesischer Sicht seit über einem Jahrhundert unrechtmäßig besetzt hält. Vordergründig ein lächerlicher Zankapfel, denn eigentlich sind die Inseln nur ein paar knapp aus dem Meer ragende Felsen, auf denen keine Menschen leben, sondern bloß verwilderte Ziegen und eine seltene Maulwurfsart. Allerdings liegen unter dem Meeresgrund um die Inseln herum große Mengen von Erdgas, einem Rohstoff, von dem Japan und China, die dritt- und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, nicht genug bekommen können. Zweifellos, wirklich beigelegt ist der chinesisch-japanische Inselstreit mit dem Treffen von Hu und Naoto Kan keineswegs. Der Konflikt um die Gebietsansprüche im Ostchinesischen Meer und um das Erdgas wird sogar sicher noch jahrelang zu reden geben. Aber eben wenigstens ist man jetzt wieder bereit zu reden und die wegen Japans Kriegsgräuel-Vergangenheit ohnehin heiklen Beziehungen sinken nicht auf einen noch tieferen Tiefpunkt ab. Möglich gemacht hat das Treffen von Naoto Kan mit Chinas Präsident, wie auch den Versöhnungsansatz im anderen Inselstreit mit Russland, das diesjährige Gipfeltreffen der Asian Pacific Economic Corporation, APEC, einem losen Staatenverband, der, wie der Name sagt, eigentlich Wirtschaftsfragen gewidmet ist. Zwar sind in der APEC die wichtigsten Wirtschafts- und auch Militärmächte unter den Pazifik-Anrainerstaaten vertreten, aber seit ihrer Gründung vor 21 Jahren ist die APEC dem Ziel nicht wirklich näher gekommen, die gesamte asiatisch-pazifische Region in eine riesige Freihandelszone zu verwandeln. Kommt noch dazu, dass APEC-Entscheide keinerlei bindende Verpflichtung mit sich bringen. Manche Beobachter rümpfen deshalb die Nase über die APEC-Treffen, zu Unrecht. Denn gerade wegen ihrer Unverbindlichkeit bieten die APEC-Gipfel Regierungs- und Staatschefs die Möglichkeit zum unkomplizierten und vorerst informellen Gedankenaustausch. Wie die Treffen von Naoto Kan mit Chinas Hu und Russlands Medvedev zeigen, ist das in einer Region wie Ostasien mit ihren vielen Konfliktherden und wo Gesichtsverluste anders als in Europa für Politikerkarrieren immer noch tödlich sein können, durchaus nicht nutzlos.
Das war Urs Murf. Sie hören Echo der Zeit und mit diesen Themen geht es weiter. Den Zukunftsplänen der XOA und den abgehobenen Eliten im Ölland Nigeria. Startabbruch für die Kampfjet-Initiative der XOA. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee hat heute beschlossen, ihre Initiative für ein 10-jähriges Beschaffungsmoratorium für Kampfflugzeuge zurückzuziehen. Das verwundert nicht. Schließlich hat der Bundesrat selber kürzlich einen mehrjährigen Kaufstopp beschlossen. In den Zeiten des Spardrucks ist die XOA-Politik zum Mainstream geworden. Nur, was heißt das nun für die Armeegegner? Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Voller Stolz reichte die Gruppe Schweiz ohne Armee im Frühsommer des letzten Jahres die Volksinitiative gegen neue Kampfjets ein. Niemand dachte damals, dass die Initiative so schnell überflüssig werden sollte. Letztlich fehlte es ganz trivial an Geld für die milliardenteuren Kampfjets. Ende August gab Verteidigungsminister Mauro bekannt, dass er die Beschaffung bis 2015 verschieben müsse. Neue Kampfjets werden darum, wenn überhaupt, frühestens 2022 in der Schweiz landen, 3 Jahre später, als es die XOA-Initiative gefordert hätte. Als Sieg wurde dies heute an der XOA-Vollversammlung in Bern gefeiert. Sekretär Patrick Angele:
Die XOA hat gewonnen. Der bürgerliche Bundesrat erfüllt unsere Initiative. Wir werden heute entscheiden, laut Punkt 1 die Initiative zurückzuziehen. Und wir machen ein Versprechen an die Bevölkerung, dass, wenn immer jede Möglichkeit besteht, dass neue Kampfjets gekauft werden, dass die Bevölkerung darüber entscheiden wird. Und wir werden spätestens an der Urne dann jeden neuen Kampfflugzeugtyp bodigen.
Diese präventive Referendumsdrohung bezieht sich auf den Versuch bürgerlicher Sicherheitspolitiker, die Kampfjets doch noch frühzeitig beschaffen zu können, mit einer Erhöhung des Ausgabeplafonds für die Armee. Doch die Chancen dafür sind gering, denn im Rahmen des Sparprogramms redimensioniert sich die Armee notgedrungen ganz von selbst.
Das freut mich auch,
sagt ein junger XOAT, die Armee löse sich langsam auf.
Aber ganz von alleine, denke ich, geht es noch nicht.
Da brauche es die XOA noch immer, betont auch Joe Lang, der grüne Nationalrat.
Es hat sich noch nie eine Institution, vor allem noch nie eine militärische Institution, von selber aufgelöst. Jetzt sind wir am Sammeln für die Aufhebung der Wehrpflicht. Wir haben bis jetzt gegen 50.000 Unterschriften gesammelt. Also die Arbeit geht uns nicht aus.
Und doch, die Arbeit der XOA habe sich verändert, glaubt ein älteres Mitglied, das sich XOA-Großmutter nennt.
Die XOA ist heute nicht mehr einfach eine Abschaffungsgruppe. Sie ist heute eine Friedensorganisation geworden mittlerweile. Das ist der Unterschied zu der XOA von damals.
Und so stehen radikale Forderungen heute nicht mehr im Vordergrund. Zur Abschaffung der Armee sagt das 80-jährige Mitglied der Gruppe Schweiz ohne Armee:
Ich werde das vom Himmel aus zuschauen, dass es sie nicht mehr gibt. Also wissen, nein, das wäre schon ein Traum.
Die Gruppe Schweiz ohne Armee gibt sich heute pragmatisch. Der Rückzug der Volksinitiative gegen neue Kampfjets passt exakt in dieses Bild.
Pascal Krauthammer. Und hier noch ein Hinweis. Trotz aller Unkenrufe hat die NATO das Ende des Kalten Krieges problemlos überlebt. Doch die größte Militärallianz der Welt braucht dringend ein neues strategisches Konzept für das 21. Jahrhundert. Es soll kommende Woche auf dem Gipfel in Lissabon beschlossen werden. Allerdings gehen die Meinungen darüber weit auseinander, für welche Gefahren das Bündnis denn künftig gerüstet sein soll. Die Zukunft der NATO ist Thema unserer Wochensendung International. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr. Gleich nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Nigeria ist der sechstgrößte Erdölexporteur der Welt. Doch die nigerianische Bevölkerung ist arm, denn der größte Teil des nationalen Reichtums fließt in die Taschen der einheimischen Eliten. Es ist eine abgeschirmte Welt, in der die Petroprofiteure leben. Dem Genfer Fotografen Christian Lutz ist es gelungen, sich mit seiner Kamera Zutritt zu verschaffen. In seinem neuen Fotoband Tropical Gift – Oil and Gas in Nigeria zeigt er entlarvende Bilder des tiefgespaltenen Landes. Kunstredaktor Sascha Renner.
Dieses eine Bild sagt alles. Ein Mitarbeiter einer internationalen Ölfirma steht einem nigerianischen Geschäftsmann in einem Luxushotel gegenüber. Hier ein schildkrötengesichtiger, regungsloser Weißer, dort ein gestikulierender, aufgeblähter Schwarzer. Sympathien hat man weder für den einen noch für den anderen. Nichts verbindet, alles trennt die beiden. Einzig das Geld hält sie zusammen. Es ist eine verborgene Welt, in die der Genfer Fotograf Christian Lutz eingedrungen ist. Dreimal bereiste er im letzten Jahr die nigerianische Hauptstadt Abuja, Lagos und die Ölfördergebiete im Niger-Delta. Es war ein schwieriger Slalom.
C'était un véritable slalom sur des portes fermées, ouvertes, dans les populations locales aussi. puisque le pays est dangereux. Bon, j'étais au bénéfice d'une amnistie, il n'y a pas de guerre en ce moment, donc j'ai pu approcher plus facilement que d'ordinaire les populations locales. Mais c'était un travail difficile émotionnellement et techniquement aussi, parce que beaucoup de portes ne s'ouvraient pas.
Die Fotos rücken den Arbeitsalltag und die Freizeit von Mitarbeitern westlicher Konzerne und ihren einheimischen Verhandlungspartnern ins Zentrum. An einer Silvesterparty im Yachtclub schwenken sie Wunderkerzen an weißgedeckten Tischen. Teure Range Rover parken in abgeschirmten Vorortsbezirken. Das Spektakel sei bisweilen unerträglich gewesen, sagt der Fotograf. Hier Sushi für $150, dort nicht einmal Trinkwasser.
Le spectacle est insupportable. L'expression du pouvoir absolu, des sushis à $150, alors que de l'autre côté, il y a plus d'eau potable, même l'eau de pluie n'est pas consommable, il y a plus de poisson, on mange du chien.
Konsequent vermeidet Lutz jeden plakativen Voyeurismus. Dennoch, an Deutlichkeit lassen seine Bilder nichts vermissen. Alles, was wir sehen, der riesige Asphalt der Straßen Abujas, die zerfurchten Gesichter der Geschäftsleute, der von Regenwolken verschattete Himmel, all das scheint nur eines sagen zu wollen. Dies ist ein raues Land und es braucht Härte, um ihm seine Schätze abzutrotzen. Seit der Kolonialzeit leidet Nigeria unter dem Fluch des Reichtums.
Je m'en suis vite rendu compte, c'est forcément dans l'hémisphère sud, que ce soit du pétrole, de l'or ou des diamants, à partir du moment où il y a beaucoup de richesses dans le sous-sol africain, ça crée des dégâts désastreux.
Wer aber ist schuld am Desaster im Niger-Delta, dem ökologischen und dem sozialen? Die korrupte Elite, die westlichen Konzerne? Die Frage lasse sich nicht ohne weiteres beantworten, sagt Lutz. Rebellengruppen, die Pipelines sprengten, seien mitverantwortlich für die Ökokatastrophe.
On peut pas dire que les uns sont directement responsables, enfin si, mais il y a aussi des attentats, des attaques faites par les populations locales et les groupes rebelles sur les pipelines qui créent aussi les problèmes écologiques.
Und mitschuldig sind schließlich auch wir alle, die wir am Erdöltropf hängen. Als Konsumenten, in deren Namen die Ölkonzerne den Blutkreislauf der industrialisierten Welt aufrechterhalten.
Nous tous, nous sommes responsables de ça. Si ces businessmen ne sont pas aussi forts et qu'ils n'arrivent pas comme ça à acheter le gouvernement, l'essence, on la payera beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça que j'y ai laissé pas mal de plumes émotionnellement.
Christian Lutz zeigt mit Tropical Gift, Oil and Gas in Nigeria, eindrücklich die Schattenseite unseres unstillbaren Energiehungers.
Sie hörten einen Bericht von Sascha Renner. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi für die Nachrichten, Georg auf der Mauer. Am Mikrofon war Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.